Dachvibes. Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Die App Sparkules ist eine Einkaufs-App, mit der man sparen kann. Wer hätte das gedacht? Was die App allerdings von anderen Spar-Apps unterscheidet, erfahrt ihr heute vom Co-Founder David im Gespräch mit Finn Huch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Dachvibes-Episode, heute mit David Schulz von Sparkules. Hallo David.
Hi Finn, freut mich, dass ich hier sein darf, danke.
Freue mich auch, dass es so spontan geklappt hat. Wir haben uns ja auch erst letzte Woche tatsächlich kennengelernt bei einem Event vom SIBB abends. War in der Sparkasse auch zum Thema Finanzierung, Gründung, Unternehmertum. Und ja, Thema Sparkasse ist ja auch schon ein ganz gutes Thema. Du hast ja, glaube ich, deinen Background auch im Finanzbereich. Erzähl doch gerne mal ein paar Worte zu dir und zu Sparkules.
Ja, gerne. David mein Name, bin Gründer von Sparkules und habe persönlich eine Riesenleidenschaft für Ernährung und Lebensmittel. Kurz mal zu Sparkules, was das eigentlich ist. Wir bezeichnen das immer als HelloFresh für den Lebensmitteleinzelhandel oder auch als digitalen Einkaufsbegleiter. Wir haben einfach festgestellt, dass ja, der Lebensmitteleinkauf einer der unbeliebtesten Dinge überhaupt ist. Die Menschen sind super gestresst von der Frage, was sie zum Abend essen sollen, was sie die Woche über einkaufen sollen. Und genau hier wollen wir ansetzen, hier wollen wir unseren Nutzern unter die Arme greifen oder im besten Fall das Ganze sogar komplett abnehmen und das dann noch individuell auf ihre Ernährung zuschneiden. Das heißt, Lebensmitteleinkaufsplanung übernehmen und das mit Ernährungsberatung quasi verknüpfen.
Das klingt auch spannend, das ist, glaube ich, ein sehr cooler Ansatz, gerade auch, weil sich die Ernährung ja auch in den letzten Jahren stetig wandelt. Es geht immer mehr Richtung Snackification, die Leute haben immer weniger Zeit, Essen on the go. Wie war das denn bei dir damals im Berufsumfeld? Du hast ja, glaube ich, bei einer Bank gearbeitet. Hast du da auch viel gearbeitet? Wie hast du dich damals ernährt, während der Arbeit, nach der Arbeit?
Ja, gutes Thema. Ich habe Banking-Background, wie du mitkriegst. Das ist erstmal fern, dass ich irgendwie in die Lebensmittelbranche gehe. Das war für mich damals tatsächlich nach der Schule so das am naheliegendste. Ich habe Banking dual studiert bei der Commerzbank, habe dann noch einen Master hinten dran gehangen. Ich habe mich einfach in der Schule für Finanzen interessiert, ne? War ganz gut in Mathe. Das hat irgendwie gepasst und das war auch cool. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge gearbeitet. Ich durfte viel machen in der Bank, habe dort an den Scale-Ups mitgearbeitet und dort Finanzierungslösungen aufgesetzt. Und das Tolle daran war, das war ein super flexibler Job, ne? Das heißt, da gab es Meetings, die waren halt abends, jetzt um die Zeit, weil die Leute halt in den Startups den ganzen Tag über busy sind, ne? Und selbstverständlich dann auch gar keinen Bock haben, eigentlich mit einem Bankberater oder so zu sprechen, sondern da muss das Produkt irgendwie weitergebaut werden. Und das war super cool. Das heißt natürlich aber auch, dass ich da flexibel sein musste und mich flexibel ernähren musste. Du hast es gerade schon angesprochen, Trend hin zu Snackification, kleine Mahlzeiten, das muss irgendwie schnell und einfach sein. Genauso habe ich es gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe mir dann halt immer mal kurz zwischendrin Haferflocken irgendwie gemacht und dann ging das schon, dann warst du satt und konntest weitermachen.
Ja, ja, und ich war zum Beispiel eben gerade auch nochmal einkaufen, bevor wir gesprochen haben. Und da sind jetzt überall die Trinkmahlzeiten, die letzten Jahre extrem stark kommen. Nehme ich auch ehrlich gesagt ab und zu mal zu mir, aber ist natürlich jetzt nichts, was man täglich wahrscheinlich nehmen sollte, weil es dann doch ein bisschen einseitig ist. Aber ja, bei eurer App, ihr klärt hier über Angebote auf. Was natürlich spannend ist, weil man da auch als Kunde die Vielfalt sieht im Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben ja, glaube ich, 170.000 Produkte in Deutschland. Siehst du denn jetzt auch, wenn du dich den ganzen Tag mit den Angeboten beschäftigst, siehst du da auch irgendwelche Trends oder Kategorien, wo du sagst, die entwickeln sich gerade stark oder die du auch persönlich besonders spannend findest?
Ja, also ich muss dazu sagen, die Klassiker sind nach wie vor die Klassiker. Was wir ganz klar sehen, welche in unserer App ziemlich stark nachgefragt werden. Wir haben in der App ja aktuell sowas, das wir Angebotsalarm nennen. Das ist Sparen für Faule. Das heißt, du trägst dort ein Produkt an, was du gerne im Angebot kaufen möchtest. Und dann kriegst du eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, wenn das bei deinem Lieblingsmarkt im Angebot ist. Und als wir das mal so analysiert haben, muss man doch schmunzeln, weil man sich da auch selbst wiederentdeckt in der Masse. Es ist halt vor allen Dingen sowas wie Kaffee, das Markenwasser, also gerade das Volvic-Wasser super oft vertreten, ne? Sowas wie Red Bull, aber auch so Alltagsprodukte wie Nudeln, die dann gerne mal auf Vorrat gekauft werden, weil die Deutschen das halt echt super, super viel konsumieren, ne? Und du dann natürlich auch gut sparen kannst.
Ja, und ich glaube jetzt auch über die letzten Jahre ist einem das Thema Pricing auch beim Privatkonsumenten nochmal stärker, hat es an Relevanz zugenommen, weil bei Lebensmitteln hat man, glaube ich, einfach einen ziemlich häufigen Kontakt. Das ist jetzt vielleicht in Deutschland nicht der größte Ausgabenpunkt. Ich glaube, so 10-15% geben die Haushalte aus. Aber man hat ja gefühlt eigentlich täglich oder die meisten Leute gehen, glaube ich, 2-3 Mal die Woche einkaufen. Da fällt es einem dann schon auf, wenn die Butter mal 50 Cent teurer wird oder was hat noch zugenommen? Ich glaube, Mozzarella war zum Beispiel auch mal 30-40 Cent teurer, so ein absolutes Standardprodukt. Und da macht das Sparen dann schon Sinn, ja.
Es ist ja nicht nur so, dass jetzt durch die Inflation und die ganze globale Unsicherheit die Produkte teurer geworden sind, sondern die Produktmengen sind ja auch geringer geworden und die Preise sind dadurch indirekt gestiegen. Auch das kriegt der Verbraucher früher oder später mit. Und gerade der deutsche Konsument ist extremst preissensibel bei Lebensmitteln. Er ist ja auch super verwöhnt, wenn man das mit dem europäischen Ausland vergleicht, wo man deutlich mehr zahlt für Lebensmittel. Aber das ist nach wie vor in der DNA drin. Und die Deutschen sind ja auch eine Sparerkultur, was wir jetzt nicht nur aus dem Thema Vermögensanlage kennen, sondern auch gerade was bei Lebensmitteln, was die Lebensmittel betrifft. Ich meine, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es jeder Zweite in Deutschland, der gelegentlich mal ins Werbeprospekt reinschaut und danach seinen Einkauf ausrichtet, ne? Und das unterschreibt ganz klar einfach das Thema Pricing bei Lebensmitteln.
Ja, 100%. Und ich sehe es bei mir selber auch. Ich nutze den Sonntag auch manchmal und schaue da rein. Oder was macht irgendwie auch ein bisschen Spaß. Und man hat so das Gefühl, dass man, ich meine, früher musste man sich seine Lebensmittel suchen oder jagen. Und heute macht man das ja quasi im Supermarkt. Da freut man sich einfach, wenn man sowas spart. Und es wird natürlich aber auch gerade sehr hervorgehoben. Also das ist ja auch so ein Thema allgemein Marktumfeld, eine Wettbewerbsbedingung, dass die Supermarktketten natürlich jetzt auch ihre eigenen Apps pushen und da teilweise wirklich in der App nochmal 10%, 20%, 30% Rabatt geben auf einzelne Produkte, teilweise auch auf ganze Kategorien. DM hat dann beispielsweise einen Monat lang mal 20% Rabatt auf die Bio-Lebensmittel. Wie siehst du das? Kannst du da das generell aussehen oder wie schätzt du einfach da die Entwicklung ein?
Ich glaube, es ist eine sehr logische Entwicklung, die nötig ist, auch seitens des Handels, dort die eigenen Apps zu pushen. Man muss sich ja mal anschauen, was denn eigentlich das Interesse dahinter ist, die eigenen Apps zu pushen. Und das Interesse dahinter ist ja ganz klar. Der stationäre Handel hat einen riesigen Nachteil gegenüber dem E-Commerce. Und zwar, der E-Commerce kennt seinen Kunden perfekt. Er weiß, was er kauft, er weiß, wie was geklickt wird, wie sich die Kunden verhalten, wenn man das alles super, super easy anhand der Daten tracken kann. Das ist im stationären Handel deutlich schwieriger möglich. Und so probiert man halt über Apps, wo Leute einen Account erstellen und man dann quasi den Einkauf persönlich zum Einkäufer zuordnen kann, die Daten ganz neu zu analysieren, ja. Oder ganz andere Trends, wie man es von einigen Edeka-Stores oder von Amazon kennt aus den USA, dass jetzt Shopping-Cards, ja, dass die mit Displays ausgestattet werden und du weißt, wo die Produkte stehen. Ich meine, anhand dessen kannst du ja auch analysieren, wie sich der Kunde im Laden verhält, wie er hin und her läuft, ne? Und das ist einfach notwendig, dass der Handel, der Stationäre, seinen Kunden richtig gut versteht und auch das Einkaufserlebnis einfach auf ihn besser zuschneiden kann.
Wie du gesagt hast, wir hatten ja auch zum Beispiel schon mal Cyrene als Gast im Podcast. Da geht es darum, dass die auch das Einkaufsverhalten im Laden dann tracken. Wir haben zum Beispiel auch schon mal den Emse-Gründer da gehabt, wo dann das Thema Retail Media auch ja spannend ist, um die Angebote nochmal auf einem weiteren Kanal, auf einem Bildschirm zu kommunizieren. Also ich glaube, da tut sich gerade ganz, ganz viel. Heute zum Beispiel habe ich bei Volt mal bestellt, auch ganz spannend, Thema E-Commerce, wo dann Volt und Lieferando jetzt Partnerschaften haben. Volt, glaube ich, mit Edeka, Lieferando mit Rewe, gehen die da gerade einige Partnerschaften ein. Rewe ist ja dann auch bei Flink beteiligt, dann gibt es dann noch Knusper, Picknick, also da ist auch gerade ganz, ganz viel Bewegung. Aber am Ende des Tages sind die Online-Umsätze immer noch bei unter 5% und das meiste läuft halt im Offline-Handel. Du meinst ja auch eingangs, ihr möchtet nicht nur die Angebote aufzeigen, sondern auch noch ein paar Schritte weitergehen und noch weitere Mehrwerte für den Konsumenten bereitstellen, beispielsweise in der Rezept-App. Wie ist denn da eure so Strategie? Weil es gibt natürlich schon einige Rezepte-Apps. Wie geht ihr da die Kunden an?
Ja, komplett richtig. An der Stelle würde ich mal ein klein bisschen ausholen. Wir sind damals gestartet als Prospekte-App oder als Angebote-App, haben gesagt, die Lösungen, die es am Markt gibt, die sind super, die funktionieren, aber wir sehen da einfach Optimierungspotenzial und wollen das selbst in die Hand nehmen. Haben dann angefangen, die Angebote bei uns in die App zu bringen, eine Art Meta-Plattform, und haben dann ziemlich schnell festgestellt, okay, das kommt gut an bei den Nutzern, aber man kann ja mit diesen Daten, die man hat, noch viel, viel mehr machen. So, und jetzt haben wir festgestellt, okay, unsere Nutzer sind gestresst von der Einkaufsplanung. Sie fragen sich ständig, was sie zum Abendessen sollen, und finden darauf immer erst nach ewigen Hin- und Hersuchen eine Antwort. Ne? Wenn sie in Rezepte-App schauen, finden sie Inspiration, das ist fein, aber dann stehen sie immer noch da und fragen sich, okay, wie kann ich denn jetzt beim Einkauf sparen? Welche Angebote passen dort denn jetzt rein? Und auf der anderen Seite hat man halt die reinen Spar-Apps, Prospekte-Apps, die helfen dir beim Identifizieren der Angebote, sagen dir aber nicht, was du damit kochen kannst. Und dann dachten wir uns, hey, warte mal, das kannst du doch eigentlich ziemlich smart kombinieren. Dann haben wir geschaut, ist das technisch möglich? Ja klar, wir leben in 2024, und haben das erste Mal aufgesetzt und prototypisch getestet, Rezepte, wo die Zutaten im Angebot sind, zumindest ein Teil der Zutaten, und sind auf sehr, sehr positives Feedback gestoßen. Ja. Unsere Nutzer haben uns wieder gespiegelt, hey, das ist klasse, das sind einfache, alltagstaugliche Rezepte, wo 2 von 5 Zutaten im Angebot sind, ich spare ein bisschen was und ich habe das schnell weggekocht. Genauso passt in meinen Alltag. Und dann standen wir wieder an der Stelle und haben gesagt, okay, das ist cool, das hilft den Leuten, aber wir können es doch noch weiter treiben, wir können ihnen noch weiterhelfen. Denn einige unserer Nutzer haben sich dann darüber beklagt und meinten, hey, das ist cool, was ihr macht, aber hier gibt es noch ganz andere Probleme. Wenn ihr da schon dran seid, könnt ihr denn nicht noch weitere Sachen lösen? Könnt ihr mir irgendwie bei der Ernährung helfen? Und dann sind wir wieder in uns gegangen und haben gedacht, hey, warte mal, wenn wir es schaffen, das gesamte Supermarkt-Sortiment zu digitalisieren und alle Produkte kennen, samt Inhalte, Nährstoffe und so weiter und so fort, dann können wir doch eine No-Brainer-Lösung für den Nutzer schaffen, dass er sich keine Sorgen mehr machen muss, was er einkaufen muss. Und wir schneiden das perfekt auf ihn zu. Das heißt, auf die Kalorien, auf seine Allergene. Wir können es sogar so weit spielen, dass wenn ein Nutzer einen Eisenmangel hat, einen Bluteisenmangel, dass wir ihm eine Ernährung vorschlagen können, mit Gerichten, die ihm dabei helfen, sein Eisenblutwert wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Und das ist dann wirklich ein Service-Level, wo man sagen kann, wenn sich ein Nutzer darüber keine Gedanken mehr machen muss und über diese und durch die Vielfalt an Informationen, die überall kursieren, dort durchführen muss und identifizieren muss, was eigentlich richtig und falsch ist, ich glaube, dann hat man was geschaffen, wo man den Menschen den Alltag richtig erleichtert.
Ja, 100%. Also mir geht es selber immer so, auch wenn ich aus einer Branche komme, ich gehe durch den Supermarkt, überlege, was ich kaufen soll, habe dann mal hier und da mal ein Angebot. Man kauft natürlich auch meine Standardartikel, aber ich glaube, das ist gerade auch für diejenigen, die sich nicht so damit beschäftigen oder auch beschäftigen wollen können zeitlich, einfach ein Riesen-Benefit. Und gerade auch dieses Thema Allergien, Intoleranzen betrifft ja auch echt eine Menge Leute, auch natürlich gerade auch positiv, dass man sagt, ich habe vielleicht gar keine Gluten-Gluten-Unverträglichkeit, aber möchte das trotzdem einfach mal weglassen, weil ich denke, dass es mir dadurch besser geht. Und das Schöne ist ja, weil die meisten Supermarktketten haben, glaube ich, mittlerweile auch die Angebote immer schon eine Woche im Voraus. Das heißt, theoretisch könntet ihr vielleicht sogar auch da schon die Daten auslesen, dass man dann sogar auch nicht nur für die eine Woche plant, sondern auch schon für 2 Wochen.
Richtig, richtig. Das wäre natürlich der Idealfall. Das können wir zum Teil machen. Und das wird auch so kommen, ganz klar. Die Frage ist immer im Endeffekt für uns, wir sind ja ein Startup im frischen Bereich, Pre-Seed. Die Frage ist, wie kommt das bei den Nutzern an und inwiefern können wir das skalieren? Denn alles, was nicht gut ankommt oder was nicht optimal ist, das müssen wir im Endeffekt wieder verwerfen. Es bringt uns nichts, irgendwas zu bauen, was nicht validiert ist, und am Ende will es keiner haben. Ne?
Ja, vielleicht generell nochmal zum Thema Startup. Ihr seid ja jetzt, glaube ich, schon ein bisschen über ein Jahr dabei. Ihr macht das ja zu zweit, du machst es ja mit dem WM. Und wenn man bei LinkedIn schaut, macht ihr das ja auch sehr erfolgreich. Also ihr habt ja schon Gründungsstipendium bekommen, ihr hattet, glaube ich, schon 4 Fernsehbeiträge, da hast du ja auch schon ein bisschen berichtet. Wie ist denn so bei euch die Arbeitsaufteilung, der Arbeitsalltag, wie viel arbeitet ihr? Und vielleicht auch nochmal zum Thema Events, nochmal eine dritte Unterfrage, wie relevant sind Events oder allgemein so PR jetzt durch die Fernsehbeiträge, was bringt das am Ende des Tages dann auch wirklich, wäre auch mal ganz spannend.
Lass mich mal an der Stelle anfangen, wie bei uns der Alltag aussieht und wer was bei uns eigentlich macht. Ich würde sagen, wir sind ein ziemlich komplementäres Team, vielleicht sogar klassisch aufgestellt. Wir sind ein Techie und ein BWLer. Das heißt, der Willi, der codet eigentlich den ganzen Tag, ne? Und hat, das ist sein Steckenpferd, er kümmert sich um die gesamte IT und sieht zu, dass das läuft, dass das gut aussieht, stabil ist und so weiter und so fort. Und ich kümmere mich eigentlich um sämtlichen Rest. Das heißt, Fundraising, Marketing, Sales, Strategie machen wir beide zusammen tatsächlich, auch was das Produkt an sich betrifft, was ich auch sehr wichtig finde, dass wir dort ins Sparring gedanklich einfach gehen. Ne? Aber ansonsten übernehme ich wirklich den klassischen BWL-Teil. Es ist auch einfach von uns beiden der jeweilige Background, wo wir studiert haben, wo wir gearbeitet haben. Und das ist fein.
Wie relevant und allgemein Thema Marketing, wie gestaltet ihr das gerade? Das ist ja B2C in dem Marktumfeld. Wie viel macht ihr online, wie viel macht ihr offline?
Ich meine, wir haben ursprünglich das Prospekt auch digitalisiert, wie einige andere. Und wollten aber mal ausprobieren, inwiefern dieses Prospekt eigentlich gut ankommt. Dann haben wir so einen Flyer designt und haben den irgendwie in 3000 Haushalten mal verteilt und reingesteckt. Die Resonanz war katastrophal. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Wir nehmen aber einfach mal an, dass es einfach nicht gut ankam. Und das war für uns kein effizienter Marketingkanal. Bei uns läuft eigentlich alles digital. Und vor allen Dingen auch über solche Sachen wie Zeitungen und Fernsehbeiträge. Du hast es angesprochen. Das war ziemlich glücklich für uns, ein ziemlich glücklicher Zufall. Wir haben letztes Jahr im April oder März unseren ersten MVP offiziell gelauncht im App und Play Store. Und ja, ich kannte dann aus unserer Heimatstadt so ein paar Leute bei der lokalen Zeitung, bei der Mods. Mit denen habe ich dann einfach mal gesprochen. Ich meinte, du, passt mal auf. Wir hatten ja hier schon früher zu tun. Ich war damals als Sportler ziemlich aktiv dort und hin und wieder in der Zeitung. Wie wäre es denn, wenn wir hier mal irgendwie einen Beitrag aufsetzen? Wir sind hier zwei Studenten, die machen was. Das geht ziemlich einfach, habe ich dann festgestellt, in so einer Kleinstadt, wo sich jeder kennt. Das kommt gut an, wenn da zwei Studenten mal was austüfteln. Dann haben wir einen Zeitungsbeitrag bekommen und das war krass, wir waren überrascht. Das war eine ganze A4-Seite oder noch mehr, die wir bekommen haben. Da kamen dann tatsächlich ruckzuck die ersten Downloads rein. Und zwei Wochen später hatten wir über unser Kontaktformular im Web eine Anfrage vom RBB zu einem Fernsehdreh. Und da guckt man erstmal nicht schlecht. Ne? Da denkt man, wer verarscht hier denn ein? Wir sind jetzt zwei Wochen offiziell draußen und dann kommt sowas. Ja, wir haben das Ganze dann gecheckt und ernst genommen und ziemlich schnell hat sich dann rausgestellt, dass da wirklich ernsthaftes Interesse hintersteckt. Es lief ziemlich professionell ab, war sehr, sehr cool und irgendwie ist das dann alles so ins Rollen gekommen. Dann hat der andere Fernsehsender das irgendwie gesehen und plötzlich waren wir dann bei Galileo auf Pro7 und dann wurde ein ähnliches Format nochmal auf Kabel 1 ausgestrahlt. Irgendwie sind wir dann auch noch in den MDR gekommen. Und ja, das sind so glückliche Zufälle, wo sich dann so ein bisschen auch die Dynamik positiv ausgewirkt hat. Ne?
Ja, spannend. Und das Thema Fernsehen ist ja auch nach wie vor relevant. Also ich glaube, die Deutschen schauen immer noch im Durchschnitt knapp über 200 Minuten fern pro Tag. Also darf man nicht unterschätzen. Und da ist halt die Massenzielgruppe, ne, der Massenmarkt.
Ist es. Ich muss aber ehrlich gestehen, Wir wussten im Endeffekt immer, dass wir ausgestrahlt werden, weil man auf uns zukam und noch ein paar Fragen hatte im Endeffekt. Und dann kannst du ja natürlich auch nachschauen, was die durchschnittlichen Einschaltquoten sind. Du findest nach der Ausstrahlung heraus, was die Einschaltquote war. Und wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe und grob überschlage, wurden diese Beiträge in Summe von 4 bis 6 Millionen Menschen gesehen. Ja, das ist eine enorme Menge an Impressionen, die man dort quasi erzielt, um in digitaler Marketingsprache zu sprechen. Was dabei im Endeffekt aber rumkam, war sehr, sehr viel weniger. Also wir hatten wirklich große Erwartungen, aber es ist dann doch wenig, was hängen bleibt. Es hängt natürlich dann auch immer vom Dreh ab, was dort abgedreht wurde, von der Reportage, wie auch immer. Wird der Name genannt oder nicht, das ist noch so ein Thema. Teilweise wird es auch einfach nur die App oder die Erfindung genannt. Was dann natürlich ziemlich ärgerlich ist, wenn man im Fernsehen ist und keiner weiß, was da eigentlich vorgestellt wird. Aber auch selbst wenn der Name erwähnt wird, ist es weniger Resonanz, die man bekommt, als man eigentlich erwartet.
Ja, ich meine, das hat man natürlich bei allen Werbeträgern, ne? Also das geht natürlich den Großen aus so, und ich glaube, gerade am Anfang muss man erstmal so ein bisschen die Bekanntheit aufbauen. Dafür ist es, glaube ich, sicherlich ganz gut, dass man es schon mal gehört hat. Aber klar, Marketing ist immer aufwendig und kostet. Das weiß jede Firma. Und das ist natürlich auch bei FMCG, auch aus Markensicht, echt das relevanteste Thema eigentlich überhaupt. Auch das Thema Marketing und Vertrieb, dass man das zusammenführt. Ihr bietet ja auch Services, glaube ich, für Unternehmen an, weil für den Endkonsumenten ist es ja, glaube ich, kostenlos, die App. Von daher, wie sind da eure Monetarisierungs- und Wachstumspläne in den nächsten Jahren?
Ja, also du sagst es schon richtig. Wir sind kostenlos, quasi kostenlos. Wir haben jetzt tatsächlich vor 2 Wochen circa probiert, mal die Zahlungsbereitschaft von unseren Nutzern zu testen und zu validieren, ob das ein Finanzierungsmodell für die App wäre, und haben quasi eine Paywall in die App gehoben, haben das Ganze auf Freemium umgestellt, haben das jetzt aber negativ validiert. Da lässt sich kein Business Case drauf rechnen, dass wir dort die Personalkosten und alles decken können. Zumindest nicht in diesem Funktionsumfang. Das große Ziel, und ich glaube, das Attraktive ist es auch, das langfristig über B2B-Seite zu monetarisieren. Ich meine, wenn man mal in die Zukunft schaut, ich persönlich sehe uns in Zukunft als zentrale Schnittstelle zwischen Verbraucher und Handel bzw. Hersteller, die auf der einen Seite den Nutzern das Einkaufserlebnis vereinfacht und vor allen Dingen angenehmer gestaltet. Ich meinte ja zu Beginn, dass die Leute super ungern einkaufen gehen. Und dass wir in Zukunft aber auf der anderen Seite auch für den Handel einen Mehrwert bieten, beziehungsweise für die Hersteller. Und zwar, dass sie ihren Kunden besser verstehen. Denn wir als Meta-Plattform haben ja jetzt nicht nur die Kunden von dem einen Markt, sondern wir haben ja verschiedene, die wir abdecken können und dort auch einfach das Verhalten nachvollziehen können. Ja? Und wenn wir das vor allen Dingen auch mal in die Zukunft heben und so ein Einkaufsplaner sind mit der Ernährungsberatung, dann wird die App ja quasi zu einer Art digitalen Point of Sale. Weil sich der Nutzer an der Stelle, wo er diese vorgeschlagene Planung bestätigt oder final adjustiert, schon auf seinen Einkauf festlegt. Das heißt, das ist sehr, sehr wertvolles Wissen, was wir dort haben, was sicherlich auch für den Handel sehr attraktiv sein könnte, um ihm nochmal weitere und neue Einblicke geben zu können.
Ja, gerade beim Thema Handel, Warenverfügbarkeit ist ja auch ein riesiges Thema. Also wenn man, hatten wir auch schon mal im Vorgespräch darüber diskutiert bei dem Event, dass man sagt, es gibt ja verschiedene Einkaufstypen, aber generell gibt ja auch Studien darüber, wenn dann ein Produkt nicht verfügbar ist, dass man entweder natürlich ein Wettbewerbsprodukt kauft, aber für viele ist es auch wirklich ein Anlass, dann den Markt zu verlassen und nochmal in einen weiteren Markt zu gehen. Und ja, ich glaube auch, wenn der Einzelhandel zukünftig die Daten mehr verwertet und vielleicht bei Drogerien, habe ich mal gelesen, nutzen angeblich schon 80% der Konsumenten die App, was mir extrem viel vorkam, teilweise vom Handel, aber wenn man sich vorstellt, die tragen alle ein, was sie gerne einkaufen würden zum Beispiel, wenn man das dann auch nochmal incentiviert als Handel, dann kann man halt 100% planen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man welches Produkt zu welcher Uhrzeit im Laden haben sollte, und ich glaube, da kann man auch nochmal ganz, ganz viel Effizienz reinbringen. Und ja, das wird wahrscheinlich der Einzelhandel noch so in Zukunft, das wird den bewegen, und die Händler, die das am schnellsten umsetzen, werden da wahrscheinlich gewinnen, ja.
Das denke ich auch.
Ich glaube auch, was bei euch so cool ist, dass ihr halt immer noch einen Schritt weiter geht, weil am Ende des Tages, der Markt ist ja immer so riesig, aber die Einzelhandels-Apps werden nie alles abdecken können, weil auch gerade durch diese Kombination schaffst du halt Mehrwerte, die dann auch nicht so schnell wieder aufzulösen sind, die einfach so stark ineinander greifen, dass sie für alle Seiten einen Mehrwert bieten. Und gerade auch für die Brands, Thema Retail-Media hat man in den letzten Jahren wirklich überall in der Branche gehört. Das ist wahrscheinlich eigentlich das Wachstumsthema überhaupt. Vielleicht einmal noch eine abschließende Frage. Ihr sitzt ja auch in Berlin. Hättest du dir vorstellen können, in einer anderen Stadt zu gründen oder wie bewertest du allgemein so das Umfeld in Berlin? Hast du vielleicht auch schon mal in anderen Städten gewohnt? Wie möchtet ihr da langfristig skalieren? Im Dachraum vielleicht auch? Dazu noch ein paar Worte.
Sehr gerne. Ich bin tatsächlich damals für mein Bachelorstudium nach Stuttgart gezogen und habe dort angefangen, BWL-Bank zu studieren. Und das Coole war, damals im Rahmen des Studiums, ich hatte da auch ein, zwei Uni-Kommilitonen, die sehr interessiert waren, was das Thema Gründung betraf. Mit denen sind wir dort schon auf Veranstaltungen gegangen zum Thema Gründung. Was kann man gründen? Wie? Mit was musst du dich beschäftigen? Was ist wichtig, um so eine Firma zu gründen und so weiter, ne? Und ich könnte mir ganz ehrlich auch vorstellen, dort zu gründen. Also zumindest das Startup-Network, was ich damals vor 5, 6 Jahren dort kennengelernt habe, das war cool. Wobei ich da bei Weitem nicht so tief drin war, wie hier jetzt in Berlin. Und ja, ich bin ja dann zurückgekommen wieder in die Heimat und habe tatsächlich zusammen mit wem die Gründung unserer Firma nicht in Berlin erst vollzogen, sondern wir haben in Fürstenwalde gegründet, unsere Heimatstadt, wo wir eigentlich herkommen. Das hatte im Wesentlichen den Grund, ich hatte damals noch keine Wohnung in Berlin, habe bei meiner Freundin quasi gewohnt und war dort aber nicht eingetragen. Ne? Das heißt, ich habe die Firma damals in der Wohnung meiner Mutter gemeldet und das war im Wesentlichen der einzige Grund, das in einer Kleinstadt zu gründen. Der logische Schritt war dann, mit der neuen Wohnung in Berlin das mit rüberzunehmen und hier hinzusetzen. Weil das Netzwerk einfach viel, viel größer ist und auch so Themen wie Berliner Startup-Stipendium, ne, nur mit einem Sitz in Berlin gehen, was super, super attraktiv ist. Und jetzt komme ich im Prinzip zum Punkt, ich würde definitiv wieder in Berlin gründen, weil die Fördermöglichkeiten hier vor Ort einfach super sind. Das hat man sicherlich auch in anderen größeren Städten, aber gerade wenn man sich das Netzwerk anschaut, an Gründungsbegeisterten, an Leuten, die gründen, was vermitteln wollen und dann vor allen Dingen auch auf der Investorenseite, dann ist das wohl nirgendwo in Deutschland so hoch angesiedelt oder so eng angesiedelt wie hier in Berlin.
Ja, das sind doch tolle Schlussworte. Ich kann dem Ganzen auch nur vollumfänglich zustimmen. Ich bin ja selber auch in Berlin. Bin natürlich auch gerne in anderen Städten in Deutschland, aber kann einfach sagen, das Ökosystem hier ist schon einzigartig. Einfach gerade auch im Thema Food gibt es ja hier Kitchen Town, den Food Campus, der jetzt demnächst gebaut wird, der aber schon, die hier gerade schon fleißig eine Community aufbauen. Also da tut sich gerade ganz, ganz viel. Und ja, ich bedanke mich für das Interview, hat Spaß gemacht. Spannendes Produkt. Kann natürlich auch nur jedem empfehlen, einmal in den App Store, Google Play Store reinzuschauen und die App einfach mal auszuprobieren. Und vielleicht dazu nochmal ein, zwei Worte, wenn man die App nutzt. Worauf sollte man da achten, wenn man sich die runtergeladen hat? Wie nutzt man die App am besten?
Das ist schwierig zu sagen. Die App ist tatsächlich auf verschiedene Nutzertypen zugeschnitten. Man hat so diese faulen Sparer, die gerne den Angebotsalarm nutzen. Man kann auch einfach nach Angeboten so suchen. Für viele ist es ja eine Gewohnheit geworden, durchs Prospekt oder die Angebote zu scrollen, zu swipen, wie auch immer. Aber man kann es auch einfach nur als Einkaufsliste nutzen. Für jeden ist was dabei, würde ich sagen. Wenn ihr die App nutzt, dann gebt uns super gerne Feedback. Davon nehmen wir, was wir verbessern können. Seid da radikal ehrlich und dann ist das eine runde Sache.
Top. Danke dir fürs Interview.
Danke dir.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.